Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur Sektion Hermeneutik und Phänomenologie oder Phänomenologie und Hermeneutik. Und es freut mich sehr, Ihnen David Espinet vorstellen zu können. Ich werde das ganz kurz machen, um möglichst wenig Vortragszeit zu nehmen. David Espinet hat Humanistik und Philosophie in Freiburg, Paris und Boston studiert, promovierte zu einer schönen Arbeit über Heideggers Phänomenologie des Hörens und ist seit 2008 Assistent in Freiburg. Von den Veröffentlichungen möchte ich eigentlich nur zwei aktuelle oder bald herausgebrachte oder herauskommende aufzählen, nämlich einen kooperativen Kommentar zu Heideggers Ursprung des Kunstwerkes zusammen mit Tobias Keiling und zusammen mit Friederike Rees und Michael Steinmann einen Band zur Gegenständigkeit und Objektivität. Beide erscheinen 2011 bei Noah Siebeck. David arbeitet derzeit zu einer Habilitation zu Kant, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Derrida und der thematische Schnittpunkt also beinhaltet die genetische Phänomenologie. David Espinet wird jetzt zum Thema Grenzen der Selbsterfahrung, Phänomenologie der Unzulänglichkeit bei Husserl, Unzugänglichkeit, jetzt habe ich den Versprecher, über den wir gestern schon geredet haben, gemacht, Unzugänglichkeit bei Husserl und Kant. David, ich freue mich sehr auf deine Ausführungen.
Vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Hoffentlich hat es mit der Unzulänglichkeit eher sachliche und nicht performativ-operative Gründe, die zusammenhängen mit dem vorgestellten Thema. Ich fange an. Phänomenalität ist für Husserl reine Zugänglichkeit. Zugänglich wird gemäß Husserl etwas nur, wenn es bekanntlich originär gegeben ist. Unzugänglichkeit sollte stets nur einen vorläufigen, einen anzeigenden Charakter haben. Eine Annahme, die vom späten Husserl indes in einigen seiner Forschungsmanuskripte kritisch nuanciert wird. Beispielsweise der 1931 entstandene Text »Das Problem des Anfangs«, auf den ich genauer eingehen werde, skizziert eine Phänomenologie des indirekten Zugangs zu dem, was direkt unzugänglich ist. Was hier als direkt unzugänglich und damit für Husserl nur indirekt zugänglich beschrieben wird, ist die offen bleibende Weite der ersten Kindheit, wie er es nennt. Genauer, beim Versuch einer Eingrenzung dieser offenen Weite wird insbesondere der Anfang des intentionalen Lebens, der erste Akt eines erwachenden Bewusstseins, das diese offen bleibende Weite eröffnet, zum Problem. Zitat: Die explizite Wiedererinnerung reicht nicht so weit. Husserl möchte dieser Unzugänglichkeit und auch Unzulänglichkeit unserer Anschauung gewisserweise begegnen in einer indirekten Konstruktion. Zitat: Hier ist die große Frage nach der Methode der indirekten Konstruktion, nicht Konstruktion, sondern Konstruktion, aber doch Rekonstruktion eines Reiches unerfahrbarer Konstitution. Erstaunlicherweise vertritt Husserl nicht, dass es eine faktisch unerfahrene, aber der Möglichkeit nach erfahrbare Konstitution sei, die wir rekonstruieren oder konstruieren sogar. Vielmehr handele es sich um eine unerfahrbare Konstitution, die rekonstruiert werden muss. Husserl zieht sogar in Betracht, dass es sich um eine Wesensnotwendigkeit solchen Vergessens handeln könnte. Und einige Seiten weiter in diesem besagten Text fragt Husserl sich, Zitat, muss nicht auch die Frage gestellt werden nach dem Grund einer Sphäre vollständiger Vergessenheit und nach der Möglichkeit einer solchen? In diesem Referat möchte ich zeigen, erstens, dass die Phänomenologie Husserls auf der Suche nach dem ersten, wie es nennt, absoluten Anfang des Ego, auf eine originäre Leerstelle trifft, die nur rekonstruktiv umrissen werden kann. Weiter möchte ich zeigen, dass die transzendentale rekonstruktive Phänologie der 30er Jahre damit auf ein Problem stößt, das auch im Kontext der Fremderfahrung virulent ist und das Husserl dort durch die Annahme einer indirekten Intentionalität zu lösen versucht. Und drittens möchte ich zeigen, dass die transzendentale Phänologie damit ein Problem wiederholt, das sich bereits bei Kant stellte, demgemäß wir, Zitat, unser eigenes Subjekt nur als Erscheinung, nicht aber nach dem, was es an sich selbst ist, erkennen. Die ersten zwei Punkte werde ich etwas ausführlicher behandeln und den dritten werde ich versuchen, im Durchgang auch schon anzudeuten und nur kurz dann in einigen wenigen Überlegungen anzureißen. wir können dann das in der Diskussion vielleicht auch nochmal aufgreifen. Nun zur Unzugänglichkeit des eigenen Selbst. Von der ersten Kindheit gibt es keine originäre Anschauung. Jedenfalls ist diese uns unzugänglich. Husserl nennt eine Reihe von Schwierigkeiten, die entstehen, wenn ich das Anfangen des Ego von innen her begründen müsste, wie er es nennt. Die Fragen, die er sich stellt, die ich nun zusammenfasse, wie die offenen Weiten der nicht erinnerten Zeit und Grenzen, an welcher Stelle einen Anfangspunkt setzen und aus welcher Erfahrung beim Zurückgehen innerhalb der Unanschaulichkeit schöpfen, und kann ich Unterschiede der Weiten nur haben durch mindestens leer geweckte Anfangspunkte gegenüber einem Endpunkt jetzt, der eben anschaulich gegeben ist? Anders gefragt, reicht ein leer geweckter Anfangspunkt, also einer, der sich nur indirekt zeigt, also anzeigend, signitiv, appräsentativ, in anderen Termini Husserls, hin, um den ersten Akt nicht nur allgemein, sondern als mein eigenen zu beschreiben? Husserls Lösungsversuch verneint dies eindeutig. Zitat: Doch die Schwierigkeit besteht nur, wenn ich auf die angegebene Weise das Anfangen des Ego von innen her begründen müsste. Ist es von außen her gewiss, also mir, dem Ego, dass der in mir konstituierten Intersubjektivität und Welt schon gewiss ist, dann wird es bloß zur Frage, was ich über die notwendige Struktur der ersten Kindheit, in der die zweite entspringen muss, rekonstruktiv und doch a priori aussagen kann, Aussagen über die vergessene Konstitution, wobei eventuell noch die Wesensnotwendigkeit solchen Vergessens verständlich werden müsste. Dieses Zitat, diese Passage macht mindestens 4 Punkte deutlich. Erstens, Husserl muss das Problem des Anfangs von außen her lösen, weil es von innen her unlösbar ist. Innen bleibt keine Erinnerung, wie gesagt, also keine reaktivierbare Spur originärer Gegebenheit. Ein Bewusstsein ohne Außenbezug hielte sich gewisserweise für unendlich. Husserls Lösungsversuch besteht nun darin, anzunehmen, dass wir über bereits konstituierte Zusammenhänge, unerfahrbare Konstitution indirekt beschreiben können, um so den toten Winkel der Erfahrung gleichsam auszuspielen. Ausgangspunkt ist dabei, hier nennt er es Intersubjektivität und Welt, weitergefasst nicht-ichliche oder zumindest nicht rein ichliche Transzendenz, in anderen Worten eine wie auch immer geartete Äußerlichkeit. Der zweite Punkt: Die erste Kindheit soll sich so von einer äußerlichen zweiten Kindheit her erschließen, die nicht primär die eigene war, sondern auch die der anderen sein könnte oder so gegeben ist wie die der anderen, die man beobachten kann, oder die Kindheit, die man erzählt bekommt, die man an Gegenständen, an Spielzeugen, an alten Erinnerungsstücken rekonstruiert. Was sich dabei zeigt, soll gleichwohl eine notwendige, so Husserl, notwendige Struktur sein, die zwar nur rekonstruktiv gewonnen, aber gleichwohl a priori wäre. Kantisch gesprochen ein a priori, das nur a posteriori oder sagen wir äußerlich zugänglich würde. Drittens, aus diesem äußerlichen oder verspäteten, weil nicht kategorial vorgeprägten a priori, könne eventuell noch die Wesensnotwendigkeit solchen Vergessens verständlich werden, wie Husserl sagt. Die veräußerlichende Eventualität, die ja eventuell noch deutlich verständlich werden könnte, in der sich die anfängliche Konstitution ereignet, ist für Husserl die Geburt. Genauer das, was er Urgeburt nennt. Das Ego im Uranfang. Es handelt sich um eine Verleiblichung, ohne die es mit dem Ego nicht wirklich anfangen könnte. Vierter Punkt: Durch die Begrenztheit der Zeit des Leibes, einer primordialen Natur, strömt ein Moment der Verendlichung ins Bewusstsein des transzendentalen Ego, um so dessen ideale Seite, dessen, wie Husserl es nennt, Wesensmöglichkeit der Forterstreckbarkeit seiner immanenten Zeit in Infinitum, einzugrenzen. Die Zeit, Zitat, die Zeit, der mein Leib angehört, ist wesensmäßig nicht unendlich. Anders gesagt, der Leib ist das Realitätsprinzip im wörtlichen Sinne. Bei der Suche nach dem absoluten Anfang des Ego bekommt Husserl so nicht ein reines und leeres Ego in den Blick, eine reine intentionale Möglichkeitsdimension, sondern lediglich den Anfang, wie er es nennt, des für mich als transzendentalen Ich konstituierten Leibes. Das nächste Außen dieses transzendentalen Ich ist dem Ego eben sein Leib. Mit diesem, mit seinem Entstehen konstituiert sich der unerfahrbare Anfang für mich als transzendentales Ego. Der Leib ist dann in einem Sinne transzendental, nämlich, dass er die Bedingung der Möglichkeit dafür ist, dass es mit mir anfangen kann. Auch so erweist sich der Leib als Umschlagplatz, das heißt als eine Grenze oder eine Membran. Zwar erweitert Husserl damit die Grenzen der transzendentalen Ästhetik Kants auf leibliche Erfahrungen, grenzt damit aber die Idealität der Zeit und des Raumes auf die Endlichkeit einer leiblichen Zeit ein. Ideale Zeit im Sinne Kants wäre für Husserl lediglich Objektivation dieser leiblichen Zeit. Da Endlichkeit auch Anfänglichkeit impliziert, bei der es mit etwas beginnt, muss sich Husserl dem Vorsein, wie er es nennt, dem Vorsein des Ich zuwenden. Was ist vor diesem Erwachen, eine häufig wiederkehrende Metapher des Erwachens, der transzendentalen Subjektivität, eigentlich eine phänologische Unfrage? Zwei Bestimmungen dieses vorichtlichen Zustands gibt Husserl gleichwohl. Vor dem Anfang sind erstens Unsinn, mit Bindestrich schreibt es Husserl, und Sinn groß, und Unzeit. Diese Figuren der Indifferenz umreißen in einer Art negativen Phänomenologie, was als solches nicht zugänglich ist. Was Husserl deshalb bei der Rekonstruktion eines Zustandes vor aller Erfahrung nur beschreiben kann, ist der Umschlag von Indifferenz in Differenziertheit sich bildenden Sinns und beginnender Zeitlichkeit und Zeitigung. Genauer die Ankunft von Differenz aus einer vorgängigen Indifferenz oder ein Hineindifferieren in eine Indifferenz hinein, vielleicht diese Indifferenz vielleicht vergleichbar mit Platons Chora. Jedenfalls ein Zustand, der kein Zu- und kein Stand ist, sondern eher ein Raum radikaler Äußerlichkeit und damit Entzogenheit von Sinn und Zeit. Diesen Umschlagplatz oder diese Umschlagmomente möchte ich nun knapp skizzieren. Die Frage nach dem möglichen Sinn des absoluten Anfangs des Ego führt auf den Unsinn des Anfangs zurück, wie Husserl es selbst sagt. Er möchte damit nicht behaupten, dass es keinen Sinn ergäbe, diese Frage zu stellen, sondern dass wir mit dieser Frage einen Raum oder eine Offenheit rekonstruieren, in der oder in dem sich noch kein Sinn konstituiert hat. Vor dem ersten Akt gibt es für mich kein Etwas, von dem das Bewusstsein Bewusstsein von etwas sein könnte. Zitat: Das affizierte Ich hat in der Anfangsaffektion noch nicht ein Ich-Leben und ein Etwas, woraufhin es lebt. Ende des Zitats. Zwar unterstreicht Husserl, dass allem voran Affektion liegen muss, aber diese ist doch noch eine Innenseite einer monadischen, sozusagen eine monadische Innenseite, eine Außenseite eines unzugänglichen Sinns. In gewisser Weise ist für Husserl der Außenbezug nur als eine reaktive Selbstaffektion da. Zitat: Wach wird das Ich durch die Affektion von Nicht-Ichlichem und wach wird es, weil das Nicht-Ichliche von Interesse ist, instinktiv anzieht und so weiter. Und das Ich reagiert kinästhetisch. Kinästhese ist aber eine Selbstaffektion, Ende Zitats. Kinästhese ist eine Selbstaffektion, bei der der Leib sich selbst als beweglich, und ich möchte über Husserl hinaus auch sagen, gewissermaßen frei spürt. Zur Unzeit des Anfangs, die zweite Indifferenzfigur, die Husserl anführt. Zitat: Das anfangende Ich hat keinen Vergangenheitshintergrund. Es ist ohne jede Zeitigung. Ende des Zitats. Anders gesagt, es geht eine Unzeit der Zeit des Zeitbewusstseins voraus. Diese Unzeit ist aber nicht früher als die Zeit des inneren Zeitbewusstseins, weil wir dann vom selben Zeitbewusstsein vor und nach dem Anfang sprechen. Der Anfang wäre kein Anfang, wenn die Zeit vor und nach dem Anfang dieselbe Zeit wäre. Husserls Lösung dieser Aporie mutet denkbar einfach an. Das Ego ist die Möglichkeit, also die schlafende Ichlichkeit, zur Zeitigung, vor der wirklichen Zeitigung, mit der das Ich erwacht. Unzeit, Zitat, wäre also die Wesensmöglichkeit jedes Ich, vor dem Anfang seiner wirklichen Zeitigung gezeitigt sein zu können. Das Sein, das Ich in Unzeitlichkeit besagt, das Anfang schon Ich voraussetzt als das, was geweckt werden kann, zum zeitigenden Leben. Dass das Ego gezeitigt werden kann, heißt aber nur, dass wir nachträglich feststellen, dass das Ego immer schon wirklich gezeitigt worden ist. Direkt zugänglich ist es nicht ohne wirkliche Zeitigung, also Verleiblichung, die zeigt, was möglich war, bevor es wirklich wurde. Zu dieser Wesensmöglichkeit der wirklichen, das heißt leiblichen Zeitigung, die die Endlichkeit ermöglicht, gehört auch die Zufälligkeit. Husserl betont, Zitat, der Anfang der Affektion und Strömung und Zeitigung ist zufällig. Sie hätte früher anfangen können. Anders gesagt, der Anfang kommt stets zur Unzeit, weil auf ereignishafte, unberechenbare Weise der Anfang ist keinem immanenten Zeitbewusstsein vorgezeichnet. Er hat in keiner Weltzeit und keinem Weltraum seine antizipierbare Stelle. Er ist nichts, was ich raumzeitlich messen könnte. Der erste Anfang ist, um es einmal mit Kants dritter Antinomie zu sagen, völlig frei ein Ereignis. Kant spricht von Ereignis, hat noch die Etymologie von den Blicken im Ohr. Als konstruktiver Akt der Freiheit, könnte man dies nun deuten, ist der erste Anfang weder anschaulich noch begrifflich zugänglich. Er entspringt nicht der inneren Selbstaffektion, im Sinne von Kant, der Zeit, und ist nicht verstandesmäßig kategorial vorgeprägt, also im Sinne von Begriff oder Sinn. Es verwundert kaum, dass auch Husserls Rekonstruktion an diese Grenze stößt. Die Rekonstruktion wiederholt nicht bloß einfach den Anfang als etwas, das stattgefunden hätte und dem so eine originäre Anschauung entspräche, die wir uns restitutiv erdächten, sondern legt nur die Möglichkeit eines solchen Anfangs offen. Husserl nimmt dabei Zuflucht zum Eidos des Ego, als, wie er es nennt, ich, der ich jetzt bin, wie ich bin. Weiter im Zitat, ich konstituiere, konstruierend in Freiheit und apodiktischer Evidenz das Eidos, das dieser Seinsgeltung zugehört, in einer freien Abwandlung, die mich in meine Möglichkeiten intuitiv abwandelt, und zwar zu Möglichkeiten, in denen ich als transzendentales Ego einer Welt verbleibe. Auf erstaunliche Weise taucht hier das Motiv der Freiheit explizit auf, die Tatsache nämlich, dass ich in Freiheit den Anfang in der Offenheit möglicher Abwandlungen, Variationen konstruiere, nicht nur konstituiere, sondern konstruiere, ist nicht nur ein bloßer Modus operandi der rekonstruktiven oder gar konstruktiven Phänomenologie, sondern weist auf eine Grundmöglichkeit des Ego zurück, auf die Husserl häufig und gleichsam sorglos zurückgreift und die sich vielleicht nirgends mehr aufdrängt als bei der Frage, wie es mit dem Subjekt seinen Anfang nehmen könne. Der erste Anfang als Freiheit, die mit Kant gesprochen niemals begriffen oder angeschaut werden kann. Haben wir pünktlich angefangen? Ich gucke auf die Uhr.
Ganz ruhig noch.
Es verwundert kaum. Nein, die Rekonstruktion nun als Modus der Appräsentation des Selbst. Wir kommen zum zweiten Punkt, nämlich zur Analogie oder zur Strukturähnlichkeit oder vielleicht sogar zur sachlichen Deckung von Rekonstruktion und Appräsentation, also Fremderfahrung und Selbsterfahrung. Leicht erkennt man, dass Husserl den Selbstentzug zum wesensmäßig vergessenen, entzogenen Anfang des Ego auf einem Umweg erreichen möchte, den er für die Fremderfahrung ausführlich als die Mittelbarkeit der Intentionalität beschrieben hatte. Diese Mittelbarkeit der Intentionalität, also die Fremderfahrung, mache vorstellig, wie es in der kartesianischen Meditation heißt, was doch nicht selbst da ist, nie ein Selbst da werden kann. Die Appräsentation soll mir gleichsam präsentieren, was selbst unvertretbar nur jeweils durch das alte Ego selbst erfahren werden kann. Die je eigene Erfahrungsperspektive und damit die Urpräsenz des alter Ego, die mir jeweils nur als Abpräsenz, wie Husserl es nennt, gegeben ist. Husserl betont unmissverständlich, dass das in der Analogisierung abpräsentierte, Zitat ist das, nie wirklich zur Präsenz kommen kann. Dem Abpräsentierten ist also eine Unzugänglichkeit eigen, die sich als solche am Leib des anderen zeigt. Ich lese am Leib des anderen gleichsam ab, seine Subjektivität, Zustände, Regungen, Gebärden, sind alles samt Leibliche, die auch meine sein könnten, die ich in ihrer Äußerlichkeit von mir selbst her kenne. Der Leib ist gleichsam das Nadelöhr, durch welches das alte Ego zugänglich, also eigentlich nicht zugänglich wird. Diese Unzugänglichkeit des fremden Selbst wiederholt sich beim eigentlich urpräsenten eigenen Selbst. Auch der Selbstentzug setzt mit dem eigenen Leib ein. Wie bereits erwähnt, erwacht durch die Urgeburt das Ego in eine endliche Zeit, deren Anfang sich dem vergesslichen Leib immer schon entzogen hat. Ohne diesen Leib es aber diesen Anfang nie hätte geben können. Der Leib stiftet den Anfang und verstellt ihn zugleich. Und so wie ich den anderen situiere, indem ich von mir aus um die Ecke des eigenen Selbst gleichsam, des eigenen und fremden Leibes herum analogische Apperzeption und Einfühlung betreibe, der andere so wie ich, so bringt mich das Problem des eigenen Anfangs zu einer Rekonstruktion von solchem, was nicht direkt erfahren, wie Husserl es sagt, was nicht direkt erfahren und erfahrbar ist. Auf wunderbar fragwürdige Weise nun formuliert Husserl folgenden Satz: Mich als Säugling interpretiere ich natürlich durch Auslegung in der Form der Einfühlung, die andere Säuglinge zur Erfahrung bringt, da ich ja nur indirekt aufgrund vorgegebener anderer Säuglinge mir eine Säuglingsepoche zuschreibe. Die bereits für die Fremderfahrung konstitutive Unzugänglichkeit wird bei der Auslegung, bei der Appräsentation von Säuglingen durch eine wesentliche Ungleichzeitigkeit zusätzlich verschärft, vor allem wenn es um meine eigene Säuglingszeit geht. Ich bin kein Säugling mehr und vermutlich nie ein Säugling, wenn ich mich als Säugling verstehen möchte. Husserl meint, sich als Säugling appräsentieren zu können. Es gibt aber nichts dergleichen, was wir durch phänologische Reduktion an uns gewinnen könnten. Ich appräsentiere mich als den Säugling, ohne eine Analogisierung bei mir selbst leisten zu können. Die Appräsenz ist dann ohne Präsenz. Anders gesagt, die analogisierende Apperzeption verläuft nicht von mir zum Alter Ego, er oder sie so wie ich, sondern vom Alter Ego zu mir, ich wie der Säugling dort. Zitat: Zuerst gegeben ist der fremde Säugling, so Husserl explizit. Und nicht, ich füge hinzu, mein Ich als Säugling. Fremderfahrung und damit Selbstentzug stehen hier also am Anfang. Ich komme jetzt noch in einigen kurzen Sätzen zu Kant und Husserl und dem Phänomenalismus des Selbst und damit auch des Selbstentzugs. Ohne im geringsten nun Kants eigene Position ausreichend zu erläutern, noch die fundamentalen Unterschiede zwischen Kant und Husserl herausstellen zu können, scheinen wir beide auf dieselbe Unzugänglichkeit des Ego hinzuweisen. Dieses, so Kant, schafft sich nicht selbst, wie er eben lapidar einmal in der Metaphysik der Sitten feststellt. Es nimmt nicht die Position eines selbsttranszendenten oder selbsttransparenten Zuschauers ein, der sich in seinem Anfang beobachten könnte. Deshalb erhält der Mensch den Begriff von sich selbst nicht a priori, sondern erst später, a posteriori, empirisch. In anderen Worten, es muss bereits seinen Anfang genommen haben mit mir, ich muss in die reale Zeit eingegangen sein. Zeitigung als selbstaffektive Handlung des Subjekts geleistet haben. Husserl und Kant kommen bei allen Unterschieden darin überein, dass das Ego nur als Phänomen erfahren werden kann. Für Kant nicht wie es ist, sondern wie es erscheint, weil es nicht so ist, wie es erscheint. Es erscheint sich selbst als zeitlich und räumlich, letztlich raumzeitlich bestimmbar, dagegen ist es frei. Für Husserl ist das Ego, wie es erscheint, weil es so ist, wie es erscheint. Dass das Ego sich so erscheint, ist ohne freie Blickwendung aber nicht möglich. Unzugänglich bleibt bei Kant die Freiheit, sie ist nicht anschaulich, sie ist nicht begrifflich fassbar, dazu müsste man noch sehr viel sagen. Diese liegt außerhalb eben der Reichweite von Zeit und Verstand, also ist keine Erkenntnis, kein Erkenntniskorrelat, ist nicht zugänglich, sondern nur indirekt gleichsam an der guten oder bösen Handlung abzulesen. Unzugänglich bleibt bei Husserl die Zeit vor der Zeit, der Sinn vor dem Sinn, Unzeit und Unsinn, anders gesagt, radikale Unbestimmtheit möglicher Bestimmbarkeit. Kurz, negative Freiheit von Sinn und Zeit, die zugleich eine Freiheit zu bestimmten Sinn und wirklicher Zeit ist. Mir ist nun keine Stelle bei Husserl bekannt, in der er den ersten Anfang, also dieses Ereignis, in Freiheit direkt emphatisch benennen würde. Einerseits wohl deshalb, weil das Ego selbst für Husserl ohne Namen bleiben muss, wird es doch nur durch Äquivokation Ich, Ego oder Subjekt genannt. Jeweils die unvertretbare Erfahrungsperspektive ist damit gerade ja verfehlt mit dieser Allgemeinheit, die radikal individuiert, konkret etc. ist. Neben dieser sprachlogischen Problematik kommt aber noch hinzu, dass für Husserl letztlich das Ego eine ganz spezielle Gegebenheit hat, wie er es selbst nennt. Die egologische Grundannahme, die er immer wieder betont, ist, dass das Ego sich selbst keineswegs adäquat gegeben ist, zwar apodiktisch gewiss, aber nicht adäquat. Das heißt, das Ego mag sich gewiss sein, selbsttransparent ist es sich nicht. Adäquate Gegebenheit wäre vollständige Selbstzugänglichkeit. Bei allen Versuchen, das Ego zugänglich zu machen, sei es im Einstellungswechsel von natürlicher zu phänologischer Einstellung, sei es in der transzendentalen Reflexion auf das Bewusstsein selbst oder sei es in der Rekonstruktion eines unerfahrbaren ersten Anfangs, der vor aller Seinsetzung liegt, etwas gänzlich Ungegenständliches zeigt sich stets von Neuem, auch bei Husserl, nämlich die Freiheit. Diese zeigt sich indes nur indirekt beim Zugänglichmachen dessen, dem man sich in freier Blickwendung zuwendet oder abkehrt. Freiheit ist nicht da, wie ein intentionales Korrelat, aber es muss sie gegeben haben. Ansonsten wäre diese Blickwendung nicht möglich gewesen. Diese wird, wie bei Kant, diese Freiheit als Handlung, indirekt durch Handlungen eben zugänglich. Und wie bei Kant bleibt sie unzugänglich, sie selbst, nämlich weil sie aus Offenheit von dem, von und für etwas selbst unzugänglich bleiben muss.